Advent bedeutet Ankunft. Und bei Ankunft, wenn jemand kommt, was tun wir da? Wir strecken uns, zumindest innerlich, manchmal äußerlich, nachdem der kommt. Wir haben drei Advente eigentlich. Die Wiederkunft Jesu ist der zweite Advent. Seine Geburt in Bethlehem, die erste Ankunft, der erste Advent, man hat auf ihn gewartet. Und die dritte Ankunft, auf die kommt es an, ist, wenn er im Herzen eines Menschen ankommt. Denn diese Ankunft durch den persönlichen Glauben bewirkt, dass wir den, der als König kommt, wiederkommt, sehnsüchtig erwarten und wir uns darauf freuen und können, so wie letztes Mal gesagt, auch ausrufen, Maranatha, unser Herr, komme bald. Ich wünsche uns allen, dass diese zweite Ankunft in unserem Herzen durch den Glauben bei allen stattfindet, damit wir die zweite Ankunft Jesu, seine Wiederkunft, freudig erwarten und jetzt als Erinnerung an Weihnachten, an die erste Ankunft, voll Freude die Feste feiern können. Nun, die zweite Ankunft. Jesus kommt wieder. Die Frage ist, wann kommt er aber wieder? Es gibt Anzeichen, von denen die Bibel spricht. Und wir sollen einfach die Zeichen beobachten und auswerten. Das haben vor uns viele Generationen von Christen schon getan. Und die haben auch damit gerechnet, dass er bald wiederkommt. Heute oder morgen? Denn genau wissen wir es nicht. Heute möchte ich über die Zeichen der Wiederkunft Christi sprechen. Und dazu lese ich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 3. Ich lese nach der Übersetzung Neuer Genfer. Als Jesus auf dem Berg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Ankunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und dieses dein Wort hört sich wie eine Regieanweisung. Leider können wir das nicht so genau lesen und deuten. Wir bitten dich, dass du uns dieses Wort erschließt, dass du das Wort lebendig machst, damit wir heute im Advent 2020 verstehen können, wie wir die Zeichen der Zeit deuten. im Namen Jesu. Amen. Letztes Mal haben wir eine ganze Fülle von Ankündigungen im Alten Testament über das erste Kommen Jesu in Bethlehem erwähnt. Auch das zweite Kommen Jesu wird dort angedeutet. Und Jesus selbst erklärt seinen Jüngern, dass es vor seiner Wiederkunft klare Zeichen geben wird, damit sie damit rechnen. Und er mahnt sie auf diese deutlichen Zeichen, die im Lauf der Weltgeschichte kommen, achten. Und diese Mahnung gilt auch uns. Außerdem nennt Jesus keinen exakten Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Aber er sagt, dass es Ereignisse geben wird, die mit großer Entschiedenheit darauf deuten werden. Es gebührt euch nicht, sagte er, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Denn überall dort, wo die Menschen anfangen, Termine seiner Wiederkunft festzulegen und darüber zu spekulieren, ist der Irrweg schon vorprogrammiert. Vielmehr sollen die Christen in jeder Zeit die Zeichen studieren, die kommen, von denen Jesus gesprochen hat. Ja, um zu sehen, wo wir in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte stehen. Und wenn wir uns fragen, wie spät ist es an der Weltuhr, stellen wir fest, dass das Kommen Jesu doch sehr, sehr nah sein muss. Ich will heute einige Zeichen der Wiederkunft Christi nennen, die uns die Bibel nennt, alleine in diesem Text haben wir mindestens 8 solche Zeichen in diesem Bibeltext aus dem Matthäusevangelium. Das erste Zeichen, der moralische, aber auch der geistige Zustand der Welt. Jesus sagt, und es wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen. Psychiater sind heutzutage, auch wegen der Corona, sowas von überlaufen, dass sie selbst Nervenzusammenbrüche erleiden. Angstpsychosen, Neurosen, Depressionen und irgendwelche Verhaltensstörungen prägen das Bild moderner, auch unserer Gesellschaft. Wir wissen um die aktuelle Angst wegen Corona. Und ich würde so behaupten, keine von uns ist frei davon. Zumindest in Ansätzen erreichen uns diese Ängste. Wir haben damit zu tun einfach. Manch einer wagt nicht mal in den Bus zu steigen oder einkaufen zu gehen. Ich kenne persönlich solche, die gesagt haben, ich habe seit März meine Wohnung nicht verlassen. Ich lasse mir alles bringen oder ich schicke meinen Ehemann. Da fällt mir sofort das Wort von Jesus ein, es wird den Menschen bange sein. Denn genau das beobachten wir jetzt. Und wie wir in der Lesung gerade gehört haben, sagte er, sie werden auch einander verraten und werden einander hassen. Was kann damit gemeint sein? Beispiel. Wir erleben seit vielen Jahren Scheidungsdrama in Deutschland, in der ganzen westlichen Welt. Tendenz zunehmend. Während wir versuchen, unsere zerrütteten Nerven zu flicken, brechen Familien unter einem unbarmherzigen Druck des modernen und teilweise auch unmoralischen Lebens zusammen. Davon sind auch christliche Ehen betroffen. Die Kinder müssen die Hypothek des Zerwürfnisses ihrer Eltern mittragen und die werden davon geprägt für ihr ganzes Leben. Und wenn man so liest in den Zeitungen oder hört, wie sich dort manche Leute untereinander verraten und übereinander reden, so gehässig, entsetzlich, voll Hass, dann wird es einem anders. Zwei Menschen, die sich einmal angeblich aus Liebe getraut haben. Außerdem vergleicht Jesus die Generation in der letzten Zeit mit den Anwohnern von Sodom. Ist euch bekannt? Sodom liegt nicht in Deutschland, auch nicht in Europa, aber diesen Namen finden wir in der Bibel. Damals waren die Menschen sittlich so verkommen, dass Perversion und Götzendienst an der Tagesordnung waren. Und wir lesen im Lukas-Evangelium Folgendes. Es wird auch sein, wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. Und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. So leben wir. Einerseits gezeichnet von manchmal schrecklichen Ängsten und andererseits in sodomische Verkommenheit, kann man sagen. Und Jesus sagt, irrt euch nicht. So wie es damals passiert ist, wird es auch geschehen, wenn ich wiederkomme. Das erste Anzeichen ist dieser geistige und moralische Zustand der Welt, in der wir leben. Ein zweites Zeichen, die Menschen und auch Kirchen werden in den letzten Tagen den christlichen Glauben preisgeben. Und das erleben wir vielfach im westlichen Abendland. Beispiel, zugunsten vom religiösen Dialog betreibt man eine Religionsvermischung, Synkretismus auch genannt. Unter dem Vorwand der Toleranz verrät man die Wurzeln des christlichen Glaubens. Auch hier in Deutschland. Ich würde sagen, besonders in Deutschland. Da könnte man Geschichten erzählen, was so alles passiert. Ich lasse die Bibel sprechen. 1. Timotheus 4. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich ihre führenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Sie werden sich ihre führenden Geistern zuwenden. Das erleben wir heute. Oder 2. Thessalonicher Brief. Lasst euch von niemand in irgendwelcher Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Jesus selbst sprach von falschen Propheten, dass sie aufstehen werden und viele verführen werden. Das erleben wir auch. Und wir haben schon in der Lesung gehört, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Was werden sie tun? Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen. Sie werden das hören, was sie hören wollen. Und ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Wenn wir diese Texte uns so durch den Kopf gehen lassen, da können wir sagen, ja, woher? Wieso steht das so genau in der Bibel? Genau das sehen wir. Und meine Lieben, das kennzeichnet unsere Zeit. Statt das rettende Evangelium von Jesus Christus von höchster Stelle zu predigen, die Bischöfe, Vorsitzende der Kirchen, Pastoren und Prediger und Priester, statt das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, damit die Völker es hören, bekommen Menschen Predigten über politische und soziale Probleme, über die Umwelt, vielleicht über Kunst und Literatur. Und was machen die hungrigen Seelen? Sie irren rum. Sie wenden sich anderen Religionen zu und irgendwelchen Philosophien. Und diese hungrigen Seelen in unserem Land wandern von einem Platz zum anderen. Und ihre Hoffnung verwandelt sich in Verzweiflung. Es gibt viele verzweifelte Menschen in unserem Land, die keinem mehr Glauben schenken. Das ist der große Abfall. Das dritte ist die Zunahme von Gesetzlosigkeit und Kriegen. Jesus sagt, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wir erkalten, brauchen wir nur Nachrichten zu sehen, Zeitungen zu lesen. Die Liebe erkalten, wie die Menschen miteinander umgehen, wie viel Respektlosigkeit es gibt. Braucht man nur in einen Bus zu steigen. Kein Respekt vor Polizei, vor Feuerwehr, vor Rettungskräften, vor Lehrern, vor eigenen Eltern. Die Medien sind voll von diesen Berichten über Gewalt, besonders unter den Jugendlichen, bis hinein in die Schulen. Wir haben ein Wachstum von Kriminalität, eine ganz andere Art. Da werden Bewaffnete, Bewaffnete sind zu beobachten, die gehen auf die Straße. Das sind Jugendliche, die schon Waffen mit sich tragen. Ich habe gedacht, das blutigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, das 20. Jahrhundert, haben wir hinter uns gelassen. Und es hat durchaus Hoffnungen gegeben, dass es endlich Frieden geben könnte, sogar in Israel. Und was haben wir im 21. Jahrhundert? Das Gegenteil davon. Die ganzen Systeme brechen zusammen. Bomben schlagen ein. Terror, Blutbäder. Das macht die Hoffnungen vieler Menschen kaputt. Aber Jesus hat gesagt, und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen kommen. Doch das ist doch nicht das Ende. Aber das beobachten wir. Das muss kommen, sagte Jesus. Die Zunahme von Gesetzlosigkeit und von Kriegen. Jetzt sehen wir einen ganz, ganz interessanten Text und wichtigen aus dem 2. Petrusbrief. Vor allem, denkt daran, schreibt er, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Meine Lieben, es gibt so viele Leute, die über unseren christlichen Glauben spotten, ganz öffentlich. Journalisten, Schriftsteller, sogar Lehrer in der Schule. Es hat wohl noch nie eine solche Zeit wie unsere gegeben. Während man in Deutschland dem Glauben anderer Religionen im Namen der Toleranz, Wertschätzung und Respekt entgegenbringt, geschieht eine abscheuliche Lästerung und Blasphemie in Bezug auf den christlichen Glauben. Und das schlucken wir. Wer erhebt sich da noch, dass Christen verfolgt werden, dass sie keine Kirchen bauen dürfen, dass die Kirchen zerstört werden? In islamischen Ländern. Bei uns dürfen sie Moschees bauen. Und was ist dort? Wie kann es so weitergehen? Und diese Verspottung des christlichen Glaubens, das ist nur ein Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommen wird. Hinzu kommt noch etwas. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Ich glaube, es hat noch nie so viele Hasse in Deutschland gegeben, die Christen hassen, wie heute. Und wir laden die Hasse ein. Und da sind vielleicht harte, und massive Worte. Aber so ist es. Einer muss es gesagt haben. Und das hat eine tiefe Bedeutung für uns alle. Jesus kommt wieder. Denn das ist auch mit ein Zeichen dafür, dass es ankündigt. Und er sagt, es wird Verfolgungen geben. Und so ergeht es bereits Hunderttausenden von Christen auf der ganzen Welt, dass sie verfolgt werden. Ihre Kirchen werden zerstört, ihre Häuser in Brand gesetzt, die Väter werden erschossen, ermordet, die Kinder werden entführt, die Frauen werden vergewaltigt. Warum? Weil sie an Jesus Christus glauben und das auch öffentlich zugeben. Bei uns in Deutschland ist die Verfolgung eher inoffiziell, vielleicht etwas subtiler. Ja? Und wir haben Beispiele, viele Beispiele dafür hier in Deutschland. Als Christen unterlassen wir es, uns als solche in der Öffentlichkeit zu zeigen, von unserem Glauben zu sprechen, vor dem Essen zu beten. Sogar wenn wir Leute nach Hause einladen, beten wir nicht vor dem Essen, damit es denen nicht peinlich ist. Wir wollen sie nicht in Verlegenheit bringen. Aber wenn ein Moslem seinen Teppich ausrollt, während einer Klassenfahrt oder wohin auch immer, das habe ich öfter schon erlebt, da habe ich zu anderen gesagt, nehmt euch Beispiel von denen. Wir müssten als Christen auch so beten. So viel Mut haben. Tun wir oft aber nicht, beziehungsweise tun wir selten. Man fürchtet vielleicht nicht die Verfolgung, von der ich vorher sprach, dass man deswegen umgebracht wird oder ins Gefängnis kommt. Aber im gesellschaftlichen Sinne, man fürchtet Kritik oder mangelnde Akzeptanz im Bekanntenkreis, auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Glaubensbekenntnisse wagt man nicht. Bei Vereidigungen nimmt man schon lange nicht mehr den Namen Gottes in den Mund. Nicht nur in Deutschland. Man fürchtet politische Nachteile. Man möchte den Andersgläubigen keinen Anstoß geben. Man fürchtet auch weniger Wählerstimmen und so weiter und so fort. Die Verspottung und die Verfolgung von Christen. Und noch ein letztes Zeichen. Ich kann nicht über alle Zeichen sprechen. Die weltweite Evangelisation. Hä? Fragt man sich, wieso Zeichen des Wiederkommens Jesu? Ja, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Vielleicht wusste das noch nicht, aber meine Lieben, im Jahre 1500 wurde die Bibel nur in 14 Sprachen übersetzt oder in diesen Sprachen gedruckt. Im Jahre 1800, also 300 Jahre später, waren es schon 71 Sprachen. 1965 waren es schon 1250. Anfang 2004 waren es 2355. Und heute ist die Bibel in über 2400 Sprachen und Dialekte übersetzt. Das hat es noch nie gegeben, eine so weltweite Verbreitung der Bibel. Und es gibt kaum ein Land auf dieser Erde, in dem es keine Christen gibt. Entweder im größeren Gruppen oder weniger. Aber die gibt's. Global gesehen können wir heute schon sagen, das Evangelium ist zu fast allen Völkern und Nationen vorgedrungen. Nicht zuletzt durch die moderne Kommunikationstechnik. Radio, Fernsehen, Internet, WhatsApp, Facebook, alle Social Medien, Instagram, was haben wir denn noch vergessen? Auf jeden Fall ist es unglaublich viel. Und das geht sowas von schnell. Uwe, nicht wahr? Facebook. Ja, so ist es. Und da können wir den Namen des Herrn Jesus Christus preisen, Bibelverse dort in die Internetwelt schicken. Und das läuft gleich um die Erde. Das finde ich großartig, die weltweite Evangelisation. Aber das ist auch ein Zeichen dessen, dass Jesus wiederkommt, bald. Ich würde zusammenfassend sagen, diese Zeichen, von denen ich sprach, und auch die anderen Zeichen, die Jesus erwähnt hat, hat es in so eine Anhäufung, in solchem Maße noch nie gegeben. Der geistige und moralische Zustand der Welt, okay, das hat es schon immer gegeben, aber in dem Maße nicht. Alleine dadurch, dass wir so viele Menschen haben heutzutage. Wenn man die Summe nehmen würde, das ist vor 100 Jahren, das war viel weniger. Der große Abfall vom Glauben. Mehr Christen, mehr Abfall. Vom Glauben meine ich. Die Zunahme von Gesetzlosigkeit und von Kriegen beobachten wir auch. Es gibt kaum einen Kontinent, naja, bis auf Australien, wo es da keine Kriege mehr gibt. Die Verspottung und Verfolgung von Christen, die weltweite Evangelisation. Was nun? Was tun wir? Sind wir bereit auf das Kommen Jesu? Er wird wiederkommen. Sind wir vorbereitet drauf? Rechnen wir damit? Wünschen wir uns das vielleicht sogar? Wünschen wir uns, dass so viele wie möglich Jesus mit Freude empfangen werden und sich vielleicht danach sehnen werden, dass er wiederkommt? Der Anbruch der Wiederkunft Jesu ist heute schon zu sehen, aber viele Christen scheinen noch zu pennen. Möge uns Gott helfen, dass wir wach werden oder bleiben. Lass uns bereit sein, wenn Jesus, der König, kommt. Und er kommt bald wieder. Dafür sprechen viele Zeichen. Da sind wir alle, die wir hier sitzen, angesprochen. Egal in welcher Phase, Situation wir uns befinden. Deshalb würde ich vorschlagen und euch dazu einladen, wie letztes Mal, zu sagen, Maranatha, unser Herr Jesu, unser Herr, komme bald. Und denk dran, vor dem Schlafengehen, Herr Jesu, du kommst vielleicht heute Nacht wieder. Ich freue mich drauf. Und am Morgen, wenn ihr feststellt, er ist aber noch nicht gekommen, aber Herr, du wirst vielleicht heute am Tag kommen, freue ich mich auch drauf. Ich würde sagen, wir sagen das alle noch einmal. Maranatha, unser Herr, komme bald. Amen. Nun werden wir ein Zeichen feiern, das uns Jesus gegeben hat, Abendmahl. Als Einleitung möchte ich ein Wort zitieren, was gerne zu Weihnachten auf Karten geschrieben wird, von Angelus Silesius. Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, da bleibst du doch für ewig verloren.